Also, ich hätte niemals im Leben daran gedacht, dass dieser kleine Podcast, wir gehen ja immer davon aus, dass uns irgendwie Menschen hören, aber dass es irgendwie nicht so gewaltig ist, aber diese Wucht, die das hatte, dass sich Menschen beschwert haben bei mir, wann geht's denn endlich wieder los? Das ist ja, man hat meine Beziehung kaputt gemacht und so. Es ist so ein bisschen so, wie wenn man so ein bisschen Urlaub von Beziehung macht und das tut gut. Und dann kommt so dieser Punkt, wo es zu viel ist, wo man dann merkt, so, da könnte es auch passieren, dass was passiert.
Ja, aber man kann jetzt nur eins sagen. Also, wir hatten ein Anlaufproblem heute Morgen. Wir haben hier auf dem Pult haben wir dich erst nicht gefunden und du bist jetzt unter Scarlett.
Ja, Red.
Ja, Scarlett, da bist du drunter abgespeichert. Wir haben dich wiedergefunden. Und man muss ja auch mal dazu sagen, dass Mike Leiss für mich die Stimme Deutschlands, auch des Fußballs mittlerweile, ja schon auch teilweise etwas Dievenhaftes mit sich trägt. So
Ist
am
das
Ende
so?
einer, ja, am
Ja.
Ende einer langen Saison ist ja dann so in der letzten Woche, wann fangen wir denn wieder an? Sollen wir zum Zweitligastart anfangen? Oder sollen wir zur EM ein bisschen was machen? Na, ich brauche jetzt erstmal Pause.
Hä?
Dann
Hä? Das warst du,
Gurkenmaske.
mein
Nein,
Freund.
nein, 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 nein.
Was?
Nein, ich habe zu dir gesagt, wir können EM auch noch machen. Ich
Ja.
brauche erstmal eine Gurkenmaske. Und dann wurdest du nervös. Sollen wir zum Pokal nicht auch schon was machen oder sowas? Und dann habe ich gesagt, na, jetzt ziehen wir diese Pause auch durch. Also, Scarlett, ich habe dich vermisst. Aber dass wir so lange nicht da waren, hat natürlich auch was ein bisschen damit zu tun, dass du
Boah.
Regeneration brauchst einfach.
Pass mal auf. Also, wenn du das nochmal so machst, ne? Dann rufe ich deinen Berater an und dann kann der Berater mal gucken, wenn du nochmal so drauf bist. Also, ich habe es dir so ein paar Mal gesagt, dass du mich nicht so anzählst. Ansonsten, wirklich. Also,
Dafür hat er sich aber entschuldigt, der Herr Zorniger, und das sollten wir dann auch zur Kenntnis nehmen.
Zorniger ist horniger. Und ich kann dir eins sagen, wenn man wirklich den Berater einfach auch noch anzählt und wenn man wie Hasenhüttl auch noch das Publikum anzählt, also was ist denn los? Wir haben noch nicht mal richtig losgelegt und plötzlich riecht alles nach
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Leiss
und Thomas Wagner.
So. Wo fangen wir denn bitte an? Das ist ja Wahnsinn, würde ich
Boah,
jetzt
ich
mal
würde
sagen.
ganz gerne, tatsächlich würde ich einfach das einmal auflösen, was du gerade gesagt hast. Also, der Spruch von Alex Zorniger ist natürlich indiskutabel. Ich finde es gut, wie sein Berater Gerhard Poschner, also der Berater des jungen Torwarts, reagiert hat. Der hat gesagt, mein Gott, das kommt mal vor. Und jetzt sollen dann auch alle mal wieder abrüsten, die in einem Sturm der Entrüstung, das ist ja Wahnsinn, was ich da wieder für Aufsätze gelesen habe. Also indiskutabel, das hat Zorniger selber eingeräumt. Da kann auch mal ein Fehler bei einem Trainer passieren. Ich glaube, er ist eher sonst ein Trainer, der einen guten Draht zu seinen Mannschaften hat. Er hat sich dafür entschuldigt. Dann kann man jetzt sagen, das sollte dann bitte auch nicht mehr vorkommen. Und damit ist für mich das Thema auch erledigt. Wir sind ja mittlerweile in einer Empörungskultur angekommen. Das ist ja Wahnsinn, wer sich da immer mit was immer noch überbieten möchte.
Ja, das stimmt. Es ist richtig. Aber es ist auch auf der anderen Seite, es ist auch sehr unterhaltend gewesen. Ich will es gar nicht verheben, ich will es gar nicht verleugnen, was da so passiert ist. Auch mit Herrn Hasenhüttl und so. Also,
Ja, aber das fand ich zum Beispiel ganz ehrlich. Ich
ja.
finde, wir erzählen ja immer, wie wahnsinnig toll die Atmosphäre in jedem Stadion
In
ist. Und
Wolfsburg vor allen Dingen ist, ja.
nein, aber auch selbst hinter vorgehaltener Hand sagen ja selbst die Menschen, die in Stadien arbeiten, wo man per se einfach sagen würde, ja, in Dortmund, boah. Immer geil. Oder auch in der zweiten Liga, immer geil in der dritten Liga. Und wenn du mal genau hinhörst, gibt es auch in diesen Stadien Phasen, wo 2, 3 Minuten nichts zu hören ist, was ja ganz normal ist. In Wolfsburg ist es sicherlich häufiger mal so, dass es lange Pausen gibt. Und dann finde ich es auch mal richtig, als Trainer zu sagen, wir spielen hier gegen die Bayern, wir drehen das Spiel und am Ausgleich zum 2-2 ist hier Friedhofsatmosphäre. Ich finde das cool, das gibt sicherlich keine Punkte beim eigenen Anhang, aber ich mag die Art von Ralf Hasenhüttl.
Ja, ich auch. Also nochmal, also als Scarlett mag ich ja genau solche Typen auch gern.
Klar, Hasi, wie du ja dann sagen würdest, wahrscheinlich, ne?
Hasi,
Ja.
absolut. Er ist kein Hasi, weil er gefühlt 3 Meter groß ist und
Der Alpenklopp.
ja, absolut. Guter Mann, guter
Ja.
Mann.
Ja, wo fangen wir an? Fangen wir an beim Auftritt des Meisters, oder?
Ja, ich habe ein bisschen Angst davor gehabt. Also wenn wir schon bei Hasenhüttl sind und bei den Bayern, ich fand's ja
Die Bayern sind
schon.
kein Meister. Leverkusen ist Meister.
Nein, hä? Da geht's, nee, das meinte ich nicht. Das meinte ich nicht. Das ist mir schon klar. Es geht mir um den Meisteraspiranten.
Okay, morgen ist er ganz spitz, finde ich.
Ja, ja, weil, und zwar deshalb, weil mit Kompanie, da ist ja so ein bisschen einfach auch das Brennglas komplett auf diesem neuen Trainer. Das ist schon gewesen, als er überhaupt angerückt ist. Und wo es ja schon geteilte Meinungen gab und wo die Sehnsucht groß ist, dass man mit Kompanie jetzt tatsächlich endlich den Mann gefunden hat, als, wie viel der Kandidat war, der 25. Und da ist auch einiges passiert, also hinter den Kulissen, Goretzka, ciao, also da hat man sich klar positioniert, muss man wahrscheinlich auch als neuer Trainer machen. Das, was da aber abgeliefert wurde, weiß nicht, wie du es siehst, das ist das erste Spiel. Warte mal, ich mache 2,50 Euro ins Phrasenschwein. Das ist jetzt gerade erst ein Spiel, aber man kann, glaube ich, schon sagen, Dominanz ist anders.
Na, das würde ich tatsächlich jetzt ein bisschen anders sehen, weil wenn du das erste Spiel nach dem Rückstand in Wolfsburg, das ist ja jetzt auch keine unambitionierte Truppe, noch 3-2 gewinnst, dann würde ich sagen, ist das für die Bayern ein absolut gelungener Saisonauftakt. Du musst dich ja nach so einer vermeintlich oder eigentlich auch faktisch schlechten Saison wie im letzten Jahr wieder ein bisschen fangen. Da war ja außer in der Champions League, haben sie ja wenig abgeliefert. Der neue Trainer macht, wie man so hört, einen guten Eindruck in der Mannschaft. Die Frage ist ja, bei seiner Station in England, da ist er ja eigentlich mit diesem grandiosen Offensivfußball aufgestiegen, aber eigentlich auch relativ sang- und klanglos abgestiegen. Was bei den Bayern gestern gestimmt hat, war in jedem Fall die Moral. Auch seine Wechsel haben dann nachher gegriffen. Was bestehen bleibt, sind die brutalen Aussetzer in der Defensive. Ja. Ich habe dann gestern hier in meiner Gruppe der 88er Rheinland-Meister der Spielvereinigung Andernach, habe ich dann praktisch so gelauscht, weil wir haben unfassbar viele Bayern-Fans da drin. Ich verstehe das gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Und wenn sich Chefkritiker Uwe W. und Michael D. und Jörg F. dann da formieren, die mir dann immer erzählen, wie gewechselt werden muss. Und gestern die Wechsel, die er nachher vorgenommen hat, der Kompanie, hatte der Uwe schon alle vorher avisiert, muss man dann auch mal ehrlich sagen. Oh. Und da war Fassungslosigkeit über die Abwehrfehler wieder. Und das stimmt natürlich wirklich. Also ich weigere mich eigentlich immer so ein bisschen direkt den Stab zu brechen über jemand wie Kim, der in der vorletzten Saison zum besten Serie A-Verteidiger gewählt wurde. Und die Italiener haben traditionell gute Abwehrspieler. Aber er scheint in München nicht angekommen zu sein. Über Upamecano habe ich hier oft genug schon was gesagt auf dem Niveau. Und das geht eigentlich nahtlos weiter. Und das, muss man dann wirklich sagen, darf den Bayern nicht gefallen. Und ich weiß gar nicht, wie du den Fall jetzt zum Beispiel, weil du Goretzka angesprochen hast, siehst. Man will ihm ja ganz klar sagen, du gehst. Er scheint nicht gehen zu wollen. Jetzt ist er vielleicht dann irgendwann doch wieder eine Innenverteidigung, eine Alternative. Aber die Frage ist ja, ist es leistungsmäßig oder ist er einfach zu teuer? Denn der Kader der Bayern ist viel zu teuer.
Also klare Aussage. Ich finde, Leon Goretzka ist ein geiler Spieler. Und ich finde auch, dass er irgendwie jetzt erfolgreich gemobbt wurde. Jetzt kannst du ja nur noch gehen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, ehrlicherweise. Ich habe gute Spiele gesehen mit Leon Goretzka und gerade so gegen Ende der Saison, als er dann immer wieder eingewechselt wurde, hat er stark gespielt, zumindest zu 90%, was ich gesehen habe. Deshalb verstehe ich das nicht. Also es kann eigentlich entweder nur tatsächlich die Kohle sein oder aber, dass er vielleicht auch ein Stück weit unbequem ist, was ich mir bei Goretzka jetzt auch nicht richtig vorstellen kann. Also irgendwie, manchmal hat sich, also du kennst das ja, manchmal entwickelt sich das dann so, dass man dann plötzlich irgendwie so einen Fokus hat und alles fällt auf. Vielleicht hat es auch so eine komische Eigendynamik bekommen. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich dann doch die Bayern für sehr professionell halte und auch eine Kompanie, dass sich das bestimmt auch angeguckt hat. Aber vielleicht ist es auch ein Faktor in der Kabine, wo man jetzt sagen würde, tut nicht so richtig gut. Wissen wir alles nicht. Da gibt es ja oftmals Backgrounds, da kannst du nicht reingucken. Ich finde es sehr schade, muss ich sagen, weil immer nochmal, das, was ich gesehen habe, fand ich gut. Ich fand es auch komisch, nicht mehr in der Nationalmannschaft zu sehen. Ich fand es insgesamt underrated, aber das ist auch nur meine Meinung. Vielleicht gibt es da draußen auch sehr viele Goretzka-Hater, die sagen, du hast sie nicht alle gleich. Kann sein.
Also ich würde erstmal sagen, dass tatsächlich die Aufgabe für Max Eberl und seinen Kollegen Freund ist, den Kader finanziell abzuspecken, weil da sind unfassbare Verträge rausgegeben worden. Übrigens nicht nur von Kahn und Salihamidžić, wie der Pate vom Tegern sehr gerne sagt, sondern der hat das Ganze auch abgesegnet. Also das Gehaltsvolumen bei den Bayern muss irrsinnige Formen angenommen haben. Und dann musst du halt auch ein paar Spieler verkaufen und musst halt auch gucken oder beziehungsweise abgeben, wo gibt's denn vielleicht noch Geld her? Zu Goretzka selber, er wurde ja total hoch gehypt in seiner Anfangsphase bei den Bayern. Oh, der perfekte Box-to-Box-Spieler, torgefährlich. Ja. Da hat er teilweise auch Sachen von gezeigt. Auf lange Strecke, muss ich sagen, bei großen Turnieren eigentlich nie ein Faktor gewesen. Bei den Bayern teilweise Stammspieler, auch gute Leistungen gezeigt. Aber für mich ist es ein Weltklasse-Spieler, einer, der das konstant abliefert. Und das ist Goretzka für mich nicht. Ich glaube, in der Kabine alles andere als einfach, weil er auch so ein bisschen seine eigene Agenda gerne gefahren ist. Sich gerne so als das moralische Gewissen der Bundesliga auch so ein bisschen zeigen wollte. Ich sag Stichwort Katar mit der Binde und der Geste. Das ist ja alles so ein bisschen auf ihm gewachsen. Also ich glaube, unter Nagelsmann hat er keine große Zukunft. Der hat da, glaube ich, keinen Bock drauf, ohne dass man immer dabei sitzt. Andere würden sagen, Leon Goretzka hat eine klare Meinung. Ist doch super, wenn einer von den Millionarios das macht und das auch mal anspricht. Aber faktisch ist, ich glaube, sie können ihn sportlich ersetzen. Und das sagt auch einiges dann über seinen Status. Er ist einer der teuer Spieler im Kader und man hat ihm ganz klar gesagt, du kannst gehen. Wenn er jetzt sagt, ich bleibe und will mich trotzdem durchbeißen, trotz einer schwierigen Ausgangsposition, die auch seine Rolle in der Nationalmannschaft oder seine Chancen nicht verbessert, wenn er nachher doch wieder spielt, das wäre übrigens auch typisch für den Fußball, dann muss man sagen, ja, dann hast du Eier gehabt, da zu bleiben. Aber grundsätzlich ist er für mich, für die Bayern ersetzbar und wahrscheinlich auch nicht der Weltklasse-Spieler, für den er sich selber sieht. Aber dass er natürlich ein Top-Fußballer ist, da gibt es ja keine Frage drüber. Nur die Bayern müssen sich von dem einen oder anderen Top-Fußballer verabschieden. Auch Coman ist ja in der Verlosung, weil der Kader einfach zu teuer ist.
Ja, und weil Coman wahrscheinlich auch zu verletzungsanfällig ist, das ist ja auch die Wahrheit. Und wie siehst du aber jetzt die Problematik? Lass uns da nochmal hingucken in die Wunde, nämlich um Upamecano und Kim. Wäre es dann, du hast es ja eben schon angezeichnet, wäre es nicht dann für Goretzka eventuell dann doch noch eine Chance? Weil du musst ja reagieren, du kannst es ja so nicht lassen. Also auch relativ schnell, weil das ist ein Problem, das ja nicht neu ist. Und die Frage ist auch, ist es dann nicht auch ein Zeichen der Stärke, dann zu sagen, okay, Goretzka hat die Eier, er will bleiben, dann hau ich den jetzt einfach mal rein und ja, guck mal, was passiert, ob er die Abwehr stabilisieren kann.
Ja, klar, aber sie haben ja vorher auch gesagt, dass sie sparen müssen. Das heißt, du kannst es bei Goretzka machen, du kannst es bei Coman machen, du kannst es bei Gnabry machen. Aber am besten musst du zwei oder drei sogar davon loswerden. Sie wollten ja eigentlich einen totalen Umbruch und jetzt geht keiner. Das heißt, es gibt gerade gar nicht den Markt für diese Spieler. Und ja, klar, die Bayern müssen die Verträge natürlich auch respektieren, die sie selber abgeschlossen haben. Genau. Du kannst ja sagen, dass Goretzka eine Alternative für hinten ist, zum Beispiel für Upamecano oder Kim, aber er ist ja auch kein gelernter Innenverteidiger. Also ich glaube, der kann das auch in der Bundesliga spielen, der kann das auch in der Vorrunde in der Champions League spielen. Aber wenn es dann hinten hart auf hart kommt, Viertelfinale, Halbfinale, Champions League, was ja immer der Anspruch der Bayern ist, dann ist Goretzka als nicht gelernter Innenverteidiger sicherlich eine Alternative, aber nicht unbedingt die erste Wahl. Ich wundere mich, dass die Bayern nicht versucht haben, auf der Innenverteidigerposition, also klar, sie haben jetzt Ito aus Stuttgart genommen, aber der ist polyvalent, aber das ist natürlich auch alleine körperlich, muss man sich fragen, ist das jetzt die letzte Alternative als Innenverteidiger? Da wundere ich mich eigentlich ein bisschen. Sie versuchen jetzt, die Flügel wieder ein bisschen zu stärken mit ihren Einkäufen. Jetzt hat gestern auch ein Boyer gespielt, den haben wir eigentlich schon als Fehlankauf abgestempelt. Aber mir fehlt so noch die klare Linie zu sagen, wir haben im letzten Jahr einfach in der Defensive viel zu viele Spiele weggeworfen und da haben wir uns jetzt irgendwie verstärkt. Das sehe ich im Moment nicht.
Genug Bayern, lass uns doch mal...
Geil. Das ist einfach mal eine Ansage. Gut, ja, ist gut einfach. Ich merke, du bist gut erholt.
Ich bin gut erholt und als Scarlett würde ich jetzt mal die Romantik ein bisschen aufmachen und sagen, der VfB Stuttgart wird gucken müssen in dieser Saison, wo er bleibt. Ich habe ja gedacht, als Vizemeister wirst du dann tatsächlich auch gleich mal richtig gut aktiv und bei Demirovics Traumtor habe ich gedacht, so okay, alles klar, da muss Freiburg jetzt wirklich aufpassen. Und dann zicki-zacki war vorbei. Wie ein Stöpsel gezogen. Ende. Und Freiburg gewinnt das Ding mit 3-1. Hätte ich in dem Moment niemals gedacht, weil die Energie eine ganz andere war. Was ist da bitte passiert, Herr Hoeneß?
also sagen wir mal so, ich habe sie im Supercup gesehen gegen Leverkusen, da fand ich den Auftritt von Stuttgart richtig gut.
Ja.
Ich meine, sie haben natürlich echt eine Menge Klasse auch verloren, das darf man nicht
Man mit
Ito, mit Anton, mit Girassi, da ist natürlich schon was weggebrochen, finde aber, sie haben gut eingekauft. Ich bin Demirovic-Fan, ich finde den cool, wie der sich am Platz bewegt. Sie haben die Euphorie mit Undav geschürt, aber sie haben eine schwierige Vorbereitung gehabt, der Kader ist spät zusammengekommen, sie hatten eine strapaziöse Fernostreise, sie haben eigentlich eher nur zweitklassige Gegner in der Vorbereitung gehabt und dann fällt das frühe Tor und ich glaube, dass du dann irgendwie denkst, das geht alles so weiter und Freiburg hat hochverdient gewonnen, die haben es richtig gut gemacht. Schuster, bisschen modifizierte Spielanlage. Ich habe übrigens schon gedacht, als das Spiel angefangen hat und als es dermaßen heiß am Samstag in ganz Deutschland war, wir haben früher mal Freiburger Spieler erzählt, wir gucken uns immer an, wie der Gegner bei der Platzbegehung auf den Platz kommt, weil in Freiburg ist es ja immer am allerheißesten in der ganzen Republik. Und die haben gesagt, wir freuen uns immer schon, wenn denen hinten raus der Saft ausgeht. Jetzt würde man sicher sagen, das darf Profis nicht passieren. Aber Freiburg ist echt schon extrem, auch wenn du sagen kannst, Stuttgart, die Stadt unten im Kessel, die müssen das ja auch gewohnt sein.
Die haben einfach die Rasenheizung noch angemacht.
Ja, aber es war eine verdiente Niederlage und ich glaube, dass es für den VfB eine durchaus schwierige Saison wird, auch mit der Champions-League-Belastung. Ich glaube allerdings nicht, dass sie so abstürzen, wie das teilweise schon mal nach Titelgewinnen der Fall war. Es ist immer noch eine Mannschaft, die in der Entwicklung ist, die übrigens für 15 Monaten Relegation gespielt hat. Das darf man auch nicht vergessen.
Mhm.
Ich tippe den VfB am Ende so zwischen 6 und 8. Aber das wird jetzt ein neuer Step auch für Sebastian Hoeneß, der ja einen riesen Job gemacht hat.
Ich glaube, Julian Schuster wird der neue Christian Streich. Ich leg mich fest. Das wird eine richtig geile Sau. Und der wird wahrscheinlich dann auch irgendwie, dieses Mal wird Freiburg irgendwie, keine Ahnung, unter die Top 4 kommen. 100 Pro.
Also Freiburg wird natürlich nicht unter die Top 4 kommen.
Aber so ein Sieg erleichtert
natürlich einiges. Ich finde die Geschichte von Julian Schuster, der damals selbst auf der Geschäftsstelle auch in Stuttgart gearbeitet hat.
Ja.
Alle haben gesagt, du bist zu langsam für Bundesliga.
Ja.
Dann ist er in Freiburg doch Stammspieler und Kapitän. Absolut. Geiler Typ auch.
Ja.
Und was ich so mitbekomme, man unterhält sich auch mit Leuten vor Ort, das ist ja auch ein ganz schmaler Grat. Du sitzt dann irgendwie auf einer Pressekonferenz und denkst, ja, soll ich denn jetzt auch so, also die Pressekonferenzen bei Christian Streich waren ja nachher ausufernd auch in der Länge, weil er in der Woche auch nicht mehr viel so mit 1:1 gemacht hat, hat einen hohen Unterhaltungswert. Was machst du jetzt als Schuster? Versuchst du jetzt in die Fußstapfen zu gehen oder sagst du, das kann ich eh niemals erreichen, was Christian Streich gemacht hat als Typ? Ich muss jetzt einfach versuchen, mich hier so ein bisschen selbstfrei zu schwimmen und ich habe das Gefühl mit seiner Art, er ist ja hochintelligent, ist ein ruhiger, angenehmer Zeitgenosse. Sie spielen auch ein bisschen anders, habe ich gesagt, modifiziert gerade so ein bisschen im Angriffsspiel. Ich glaube, das kann Freiburg-like richtig gut funktionieren, weil sie auch in sicherlich schwächeren Phasen, die mal kommen werden, auch die Ruhe bewahren.
Puh, okay. Du hast ihn angesprochen, den Meister. Wie hat er dir gefallen, Eröffnungsspiel?
Ja, sie reizen es ein bisschen aus wieder, ne?
Ja.
Sowohl im Supercup als auch gegen Gladbach.
Es ist Taktik. Es ist eine miese Taktik.
Supercup war insofern, fand ich Wahnsinn, dass sie in Unterzahl trotzdem so eine Power rausentwickelt haben. Habe ich mir auch gedacht, bisschen Ruhe an der Bank würde vielleicht auch ganz gut tun. Also Rolfes und Alonso, die waren ja eigentlich gefühlt permanent auf 190.
Ja, das stimmt.
Jetzt in Gladbach erst überlegen, dann haben sie so ein bisschen, also sie spielen im Moment so ein bisschen laissez-faire, wie du sagst, als wenn sie es drauf anlegen fast. Aber am Ende muss man sagen, haben sie natürlich sicherlich nicht unverdient, aber dennoch glücklich gewonnen. Denn da kommen wir ja gleich sicherlich auch noch dazu. Die VAR-Entscheidung beziehungsweise der VAR-Eingriff war natürlich einfach falsch. Und wenn du das Spiel hinten raus gewinnst, dann zeigt das eins, dass Leverkusen, finde ich, der Kader ist noch stärker geworden, weil noch mehr Breite. Ich habe übrigens auch gar nicht verstanden, was ist das von den Bayern? Wir wollen Tah, dann sagt Leverkusen, ja, den könnt ihr haben für einen meiner Meinung nach annehmbaren Preis. Ne, dann wollen wir ihn jetzt doch wieder nicht irgendwie.
Ja,
war das, ja. Wir wollten wieder so ein bisschen Unruhe stiften bei der Konkurrenz und sind aber doch nicht überzeugt. Ich würde als Tah irgendwann sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich einfach mal, dann bleibe ich halt in Leverkusen, wir haben eh eine geile Truppe hier. Ne?
Also
ich würde sagen, es geht so weiter, weil die Mannschaft einfach gefühlt noch mehr Qualität im Kader hat. Sie werden auch mal wieder ein Spiel verlieren. Die Champions League kommt dazu, aber mit Leverkusen ist ganz klar zu rechnen.
Und Wirtz fand ich geil irgendwie. Ja, ich hatte Bock, das Spiel zu gewinnen. Einfach nochmal schön 90. plus 2.
Ja, wobei Omlin natürlich den eigentlich super hält, den Elfmeter. Das macht es ja für Gladbach noch ein bisschen bitterer. Und ich habe auf den ersten Moment, ich habe mir das Spiel in der Zusammenfassung angeguckt. Da waren ja einige ja, einige heftige Entscheidungen und da gibt, muss man natürlich auch nochmal drüber reden. Also erstens mal kann ich aus der Erektion.
Danke, also du hast zwar Scarlett jetzt hier sitzen, aber dass es dann schon so weit kommt.
Aus der Erregung oder der Emotion, wollte ich sagen. Aus der Erektion, das ist ja Wahnsinn.
Bist du heute eigentlich auch wieder bei der Glanzparade?
Nee, bin ich heute nicht.
Schade, aber den Versprecher hättest du mitnehmen können.
Gleich. Nee, heute habe ich einfach mal gesagt, du hast mir letztes Jahr gesagt, ich habe zu viel mit meinem Fisternöllchen zu tun und so. Ja, ich wollte mir zum ersten Date, wollte ich mit Scarlett einfach nur mir den Montag ganz alleine freiräumen.
Das ist sehr schön, Red, das mag ich gerne.
Sehr gut. Also, in der Emotion nach dem Abpfiff hat ja Tim Kleindienst gesagt, gefühlt wurde jede Entscheidung gegen uns gepfiffen. Und ich finde, das war auch ein Spiel, wo du einfach gesehen hast, es ist auch schwierig für den Schiedsrichter, muss man sagen. Und all die sagen, es nimmt zu viel Emotionen aus dem Spiel raus, das kann man natürlich verstehen. Du guckst nur noch nach raus, was ist denn jetzt schon wieder? Es war eigentlich ein geiles Fußballspiel, in dem Gladbach auch einfach einen Punkt verdient gehabt hätte. Mhm. Und eigentlich würde man sich manchmal so am Schluss dann einen Schiedsrichter wünschen, der sagt, ey, weißt du was? Ich habe jetzt hier so 50-50-Dinger immer gegen Gladbach entscheiden müssen. Komm, am Ende, das kann ich jetzt gar nicht entscheiden, weil es gibt verschiedene Kameraeinschätzungen. Wir lassen es jetzt beim 2-2, das ist auch für uns alle gut. Das würde man sich so wünschen als Fußballfan. Und man muss sagen, im ersten Moment habe ich dann gedacht, als ich drauf geguckt habe, klar trifft der Itakura den am Fuß. Aber wenn du nachher nochmal nachdenkst, wo der Ball eigentlich hinläuft, und dann gibt's ja mittlerweile eine zweite Kameraeinstellung, die der VAR und glaube ich auch der Schiedsrichter gar nicht hatten, da sieht's aus, als wenn der ganz klar den Ball erst trifft und dann erst den Fuß des Gegenspielers. Mhm. Da muss man sagen, das fand ich dann auch gut, dass das Knut Kircher eingeräumt hat. Er hätte sich gewünscht, er hätte kein VAR eingegriffen. Es ist einfach, ein VAR-Eingriff soll erfolgen, wenn es eine Fehlentscheidung war. Und wenn du jetzt verschiedene Kameraeinstellungen hast, dann kann es keine klare Fehlentscheidung sein. Und wenn du siehst, wie der Ball da rausgekrätscht wird, dann musst du davon ausgehen, wenn ich Atli, glaube ich, war, den Ball selber rausgeschossen hat, dass es eben erst den Ball und dann den Kontakt gab. Und deshalb ist es am Ende eine falsche Entscheidung, dass da der VAR eingreift. Und Gladbach wurde somit um ein Unentschieden, ja, oder das Unentschieden wurde ihnen am Ende dann genommen, einfach. Und das ist bitter, weil dafür wurde der VAR natürlich nicht erfunden.
Ja, aber das hat ja nicht nur den Grund des VAR, sondern es hat einfach den Grund gehabt, dass Chris Kramer gefehlt hat. Das ist doch ganz eindeutig.
Nein,
und da muss man ganz ehrlich sagen, ich bin ja total Fan und Team Chris Kramer. Wie siehst du, also da sind wir ja noch ein bisschen bei Gladbach, bevor wir dann einfach mal auch nochmal vielleicht zu dem einen oder anderen Aufsteiger kommen. Wie siehst du den Abschied von Chris Kramer? Ich habe es hart gefeiert, ich fand es sehr authentisch. Ich glaube, das Video ist ja auch überall viral gegangen. Ich glaube, das ist selbst im Hindukusch noch abgesendet worden irgendwo. Jeder hat es gesehen. Wie hast du es empfunden? War es dir zu dicke oder sagst du, ja, kann man so machen, weil eine Chance hat er ja sowieso nicht mehr gehabt in der Mannschaft?
Also beides. Erstens mal hätte er das am Freitag sicherlich auch nicht verhindert. Ich weiß, du wolltest aber eine nette Überleitung finden. Also als erstes mal muss man sagen, dass ich die Vertragsverlängerung gar nicht verstanden habe letztes Jahr. Weil Christoph Kramer hat sportlich keine Rolle mehr gespielt bei Borussia Mönchengladbach. Mhm. Und hat einen Vertrag, ich bin's gerade so lustig, bei mir ploppt gerade eine Nachricht auf.
Von Chris Kramer.
Das ist kein Witz, da steht Kramer. Aber es ist nicht Christoph Kramer, es ist Andreas Kramer, ein sehr geschätzter Kollege von der ARD, der mir schreibt, Prachtkratze, nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Aber in dem Moment, wo du Christoph Kramer ansprichst, ploppt gerade Kramer hier auf. Das ist Wahnsinn.
Chris, wir telefonieren später, Chris.
Nee, es war nicht Christoph Kramer, um dabei zu bleiben. Also, er hatte sportlich keine Relevanz mehr und sein Vertrag ist verlängert worden. Ich glaube, um damals auch zu sagen, ja, wir behalten einen Sympathieträger. Übrigens für viel Kohle. Dann hat man lange auch darum gestritten oder beziehungsweise verhandelt, wie denn die Modalitäten für die Vertragsauflösung sind. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also, Christoph Kramer ist über Jahre gut entlohnt worden und er hat am Ende auch noch einiges an Geld mitgenommen für die Vertragsauflösung. Also er hat sich auch verhalten, wie man sich im knallharten Business, Bundesliga, verhält. Deshalb finde ich, muss jetzt auch niemand irgendwo Wirkus einen Vorwurf machen, vielleicht eher, dass er letztes Jahr den Vertrag zu viel Kohle verlängert hat. Und Christoph Kramer hat bei allen Tränen noch gezeigt, dass er natürlich auch ein Geschäftsmann ist. Und das ist auch übrigens sein gutes Recht. Also nicht, dass es heißt, angezählt. Wenn man das aber alles dazu nimmt, auch dass er montags halt, das habe ich ja letztes Jahr hier gesagt, ein eigenes Team bei der Baller League hat und jeden Montag auch in einer schwierigen Situation mit Vereinsabsegnung dort war, dann muss man sagen, waren vielleicht auch am Ende andere Dinge wichtig in seinem Leben und das hat vielleicht auch nicht mehr dazu beigetragen, dass er nochmal eine tragende Rolle gespielt hat. Von daher würde ich sagen, hey, das ist Business, du hast gute Kohle noch bekommen, du hast in Gladbach immer aber auch versucht abzuliefern. Warum jetzt so große Krokodilstränen? Auf der anderen Seite sage ich aber auch als Fußballromantiker, er hat sich immer zu Gladbach bekannt. Er war ein echt ein cooler Spieler für Gladbach. Er war auch so ein bisschen anderer, nicht so von der Stange. Man merkt es ja auch jetzt, er ist ein überragender Experte im Fernsehen, das darf man auch mal sagen. Und ich nehme ihm das sogar ab, dass er sagt, das war schon irgendwie mein Leben. Ich bin da morgens immer hingefahren und meine Jungs in der Kabine, er hat das ja auch beschrieben, der schöne Jan Sommer und dann Janschke, der zu viel Pudding gegessen hat. Das nehme ich ihm irgendwie dann auch wieder ab. Und deshalb kann man auch ruhig Tränen vergießen. Also wenn wir das alles zusammen in einen großen Topf machen, dann sagen wir, Kramer hat lange geliefert, am Ende hat er nicht mehr geliefert. Er ist für seinen Vertrag und auch für die Auflösung gut entlohnt worden. Aber trotzdem glaube ich ihm, wie du jetzt vielleicht selber sagst, wenn du 40 Jahre zum selben Arbeitnehmer gegangen bist und es hat dir eigentlich immer gut gefallen, dann verdrückst du halt ein Tränchen. Er hat es öffentlich gemacht. Man merkt ja auch, dass die Gladbach-Fans ihm das abnehmen. Manch andere sagen, es war ein bisschen zu viel. Aber ich finde, es ist alles erlaubt zu sagen, niemand muss Mitleid oder Sorge um Christoph Kramer haben. Aber er darf auch ein Tränchen verdrücken, weil das ein Stück seines Lebens war. Finde ich alles völlig okay.
Scarlett,
ich bin jetzt hier ausgewogen, wie du merkst.
Ja, ich wollte gerade sagen, nein, du bist ja sehr klar, Red. Also das ist ja immer so bei dir, du bist ja sehr klar. Du hast ein weiches Herz, ich weiß das auch. Und deshalb ist der Geysir, wenn er übersprudelt, natürlich dann auch wirklich immer mit Kante. Aber eigentlich, wenn man sich mit dir trifft und wirklich mal über Chris Kramer romantisch redet, dann kriegst du auch ein bisschen Pipi im Auge. Ich weiß das.
Wie findest du denn eigentlich so die Einkäufe von Gladbach? Also Stöger, Kleindienst, Sander, ich finde, sie haben sich gut verstärkt.
Bombig, ja, ich finde es bombig eingekauft. Es ist nur die Frage, kriegen die, das ist so relativ viele Einkäufe, ich weiß nicht, kriegen die das so schnell hin, daraus ein wirklich gutes Team zu, ein homogenes Team zu bauen? Weiß ich nicht.
Also ich persönlich finde, wenn ich nur sagen darf, Sander, Aufstiegskapitän Kiel, der kam ja jetzt rein. Ich finde Kleindienst einen totalen Mentalitätsspieler.
Absolut.
Wobei es in Freiburg und Gent jetzt auch nicht so gut geklappt hat, aber hat jetzt einen richtig guten Einstand gehabt. Ich finde Kevin Stöger einen der unterschätztesten Spieler der Bundesliga. Richtig geiles Füßchen hat der. Hast du ja auch gesehen bei der Vorarbeit zum 2:2.
Angstfußball, also vor dem haben auch wirklich viele Teams Angst gehabt. Also das, bisher ist es auf jeden Fall so. Also krasser Typ, finde ich auch. Bin ich voll
und
mit.
Ich finde, dass Gladbach sich gut verstärkt hat. Ich glaube, da kommt ein anderer Zug rein. Ich sage, die kommen unter die ersten 9. Die Frage wird am Ende sein, wie viel Zugriff der Herr mit dem Produkt im Haar hat.
Zu viel Produkt. Siehst du, das ist das, was ich meine. Ich weiß nicht, kriegt der mit diesen Charakteren, und das sind ja wirklich alles Charaktere, kriegt er da wirklich jetzt ein homogenes Team hin? Das ist genau die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Ich bin mir nicht sicher. Da ist mir zu viel Produkt, glaube ich.
Ja, die Frage ist ja auch immer, du hast natürlich jetzt ein Heimspiel zu Hause gegen Leverkusen. Das ist natürlich nicht einfach, weil wenn du am Anfang so ein paar Punkte holst, das erleichtert natürlich den Prozess, sich neu zu finden. Du fährst jetzt nach Bochum. Wissen wir auch, in Bochum zu gewinnen ist alles andere als einfach. Und wenn du nicht gewinnst, dann stehst du nach 2 Spieltagen mit einem oder null Punkte da. Und dann fangen die Diskussionen direkt wieder an, weil viel Kredit haben sie natürlich nicht.
Und das ist genau mein Punkt. Weil gegen Leverkusen wirst du eine andere Energie auf dem Platz haben. Gegen Bochum ist eigentlich für mich das entscheidende Spiel. Und da wird man sehen, wie fähig ist dieses Team schon oder wie homogen ist es. Gegen Leverkusen hast du natürlich Bock. Da musst du auch Bock haben, weil sonst gehst du nämlich unter. Bei Bochum, das hat auch Leipzig gezeigt, ist das nämlich exakt gar nicht so einfach, selbst wenn du in Leipzig spielst. Aber da will ich gar nicht drauf hinaus. Ich will eigentlich auf St. Pauli. Was haben die eine große Fresse gehabt, mein lieber Freund, im Vorfeld? Aber mal so richtig. Aber das ist ja bei St. Pauli eigentlich bekannt, große Fresse zu haben. Frage ist nur, wenn du dann zu Hause gegen Heidenheim 2:0 absäufst und dann mal schön ankommst in der ersten Liga, dann, obwohl ich St. Pauli geil finde, also es ist wirklich so, also wir haben ja beide auch mal ein großes Maul, insofern passt das ja. Nur, da war doch irgendwie schon auch wieder klargestellt, wer der Erstligist ist, oder?
Ja, da waren ja jetzt viele Punkte dran. Also ich als bekennende Rothose, sagen wir mal so, habe jetzt nichts dagegen, wenn du auch mal was Kritisches über St. Pauli sagst. Weil ich finde natürlich, das darf man auch mal sagen, sie sind völlig verdient aufgestiegen. ich finde tatsächlich, dass die Atmosphäre, obwohl ich sie früher tatsächlich besser fand am Millerntor, schon immer noch stimmungsmäßig echt was kann. Ich finde auch, dass es Sachen gibt, die sie so ein bisschen anstoßen, wo man echt noch drüber nachdenken kann. Ich finde trotzdem manchmal auch irritierend, dass es dann manchmal auch so ein bisschen ein Markenprodukt fast ist. Also finde, das darf man dann auch mal sagen. Zum Spiel gestern ist beides richtig, was du sagst. Ich finde eigentlich, dass sie gar nicht so schlecht gespielt haben. Aber Heidenheim hat gefühlt im Stile eines völlig abgezockten Bundesligisten zugeschlagen. Was ja erstaunlich ist, weil Heidenheim selber erst in seine zweite Saison geht. Du hast auch gesehen, Heidenheim ist wahrscheinlich schon ein Stück weiter, weil sie haben halt schon ein Europapokalspiel jetzt auch gehabt. Glückwunsch, 2-1 gewonnen in Göteborg. Also Heidenheim gewinnt als abgezockter Bundesligist beim Neuling am Millerntor. Wenn er das vor 5 Jahren einem gesagt hätte, hätte er doch gesagt, geh mal bitte schnell zum Arzt oder sowas. Ne?
Ja, das stimmt.
Und viele haben mir gesagt, Heidenheim kriegt richtige Probleme dieses Jahr. Weil die haben natürlich echt, also mit Beste, Kleindienst, Cessa, was haben die an Qualität verloren? Ja. Aber ich würde jede Wette annehmen, dass Heidenheim nicht absteigt. Die werden auch jetzt, das finde ich auch so geil, da wurde Frank Schmidt gefragt, ja, du hast ja bisher eigentlich immer nur eine Zweifachbelastung gehabt, das fitteste Team, nie Verletzte. Wie wird sich das denn jetzt mit einer Dreifachbelastung auswirken? Ja gut, da müssen wir anders trainieren und wahrscheinlich noch mehr. Und die werden wieder die fitteste Mannschaft der Liga sein. Ja. Da wird es auch mal Rückschläge geben, auch Europapokal. Wahrscheinlich bist du dann irgendwann im November auch mal ein bisschen müde in der Birne. Aber Heidenheim bisher Sternchen für den Saisonstart. Und ich sage, die bleiben auf jeden Fall drin.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es kommt wieder Scarlett, dass Heidenheim das neue Freiburg wird. Könnte sein. Könnte wirklich gut sein.
Könnte definitiv sein. Die Parallelen sind ja auch da einfach.
Ja, absolut.
Die Frage wird aber auch natürlich da sein, das hast du ja damals gesehen, nachdem Volker Finke dann mal weg war. Sie haben es am Anfang mit Robin Dutt ganz gut hinbekommen, dann kam mit Markus Sorg eine Fehlbesetzung, dann kam Streich nach Frank Schmidt, wie wird es sein? Aber mit jedem Jahr mehr hast du ja auch finanziell ein anderes Polster, klar. Du hast auch eine Oase der Ruhe, du hast da eine Zeitung. Also da kann vieles wachsen und St. Pauli wird, glaube ich, die große Frage sein, diese dominante Ballbesitzfußball in Liga 2 unter Hürzeler, der ja auch in England sehr gut gestartet ist.
Absolut.
Jetzt hast du Plessin, der einen sehr guten Job in Belgien gemacht hat, aus der Pressing-Schule kommt. Wahrscheinlich gar nicht so ein schlechter Ansatz, weil St. Pauli natürlich in der ersten Liga nicht so viel Ballbesitz haben wird. Aber bisher darf man schon noch festhalten, greift noch nicht so viel ineinander. Und ich finde den Kader auch jetzt nicht unbedingt stärker als letztes Jahr. Hartl fehlt vor allen Dingen. Also es wird eine schwierige Saison für St. Pauli, würde ich sagen.
Und das ist auch wirklich so, nach 13 Jahren wieder zurück in der Bundesliga, dann kriegst du erstmal einen eingeschenkt von Heidenheim, muss sich mal schütteln. Ich bin auch sehr gespannt, wie das wird mit St. Pauli. Und ob sie sich, also ich glaube, sie werden auf jeden Fall kämpfen müssen gegen den Abstieg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit der Truppe, weil sie haben okay gespielt, das hast du ja richtig gesagt. Ob das dann am Ende reicht, boah, werden wir sehen. Aber wer hätte gedacht, das vielleicht auch noch, wer hätte gedacht, dass Louis Holtby jemals noch mal in der Bundesliga zu sehen ist, oder? Also, hättest du es geglaubt?
Also sagen wir mal so, er war natürlich irgendwie ein Spieler, der auch so ein bisschen für den Niedergang meines Clubs mitstand am Ende. nein, so er wurde ja so ein bisschen, herausgepickt, dass er andererseits hervorragende Anlagen hat als Fußballer. Das war eigentlich klar. Er war ja dann zwischendurch auch nochmal auf der Insel. Aber wie er so ein bisschen auch in seine Führungsaufgaben reingewachsen ist bei Kiel, wie Holstein Kiel auch mit ihm sich insgesamt als Verein entwickelt hat, darf man ja auch mal sagen, die haben oft gute Spieler und Trainer abgegeben, haben aber trotzdem an der Infrastruktur gearbeitet, im Stadion, am Trainingsgelände. Dass sie jetzt aufgestiegen sind, ist echt das Ergebnis von langer kontinuierlicher Arbeit. Mhm. Und er scheint tatsächlich, das ist ja immer so ein großes Wort, Louis Holtby gereift. Dann wird dann immer gesagt, er ist mittlerweile, also es gibt ja immer die Stehsätze, hat jetzt geheiratet, hat Kinder bekommen, umgezogen, über 30. Dann wird am besten noch eine neue Kurzhaarfrisur. Der gereifte Louis Holtby sitzt an der Küste und denkt über seine Karriere nach. Also das wären so die verschiedenen Möglichkeiten. Aber ich finde, er hat sich tatsächlich entwickelt. Und ob ich das jetzt geglaubt habe, dass er nochmal wiederkommen kann. Ich dachte eigentlich eher, dass seine Karriere in Deutschland so ein bisschen sich dem Ende zuneigt. Da kann man dann auch mal den Hut davor ziehen.
Ja, das finde ich allerdings auch. In Hoffenheim muss ich aber auch einen Hut ein Stück weit ziehen, obwohl mir fällt es sehr schwer, den Hut vor Hoffenheim zu ziehen. Aber was da im Vorfeld los war, Verantwortliche rasiert nacheinander und die Fans gesagt haben, dann machen wir richtig Bambule und die und auch der Verein selber hat gesagt, oh Gott, beim ersten Spiel müssen wir aufpassen, dass uns
also
da nicht
was die ganze ist das übrigens für eine Aussage von Hoffenheim? Also wir warnen von einem Spielabbruch, das war ja schon irgendwie so, boah, unsere Fans, die sind aber sowas von gefährlich. Also ganz ehrlich, Hoffenheim, was sich da rund um den Verein abspielt, das ist einfach nur grausam. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich war immer lange jemand, der gesagt hat, okay, ich finde, du kannst da einen anständigen Fußball dir angucken und wenn Dietmar Hopp meint, er muss seinen Kreisliga-A-Verein irgendwann in die Bundesliga bringen, nachdem die Traditionsvereine wie Karlsruhe und Waldhof sein Geld nicht wollten, dann ist das alles völlig okay. Aber jetzt das Schreckensszenario an die Wand zu malen, oh, unsere eigenen Fans, die werden einen Spielabbruch machen, oder? weil man damit praktisch so als Beugehaft all die Sachen, die man vorher entschieden hat, entschärfen möchte. Ja. Das ist einfach nur lächerlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, dass Alexander Rosen einen riesen Job gemacht hat und dass der mit all seinen Mitstreitern da rausfliegt. Dieser Verein ist irgendwie gefühlt in so einer Knebelstellung mit der Privatfreundschaft von Hopp und Rogon und sowas. Also ganz ehrlich, Da schaue ich drauf und denke einfach nur, ey, was macht ihr da eigentlich? Widert mich an, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ich fand's auch räudig und vor allen Dingen, was ist dann passiert? Also die Fans waren halt einfach zu ruhig irgendwie in diesem Spiel. Das war aber auch gerade mal alles. Also Fanprotest in Hoffenheim, das ist ungefähr ja auch so, wie wenn drei Blätter irgendwo im Wald runterfallen. Da passiert ja nichts. Also ich meine, die Fankultur in Hoffenheim ist ja sehr überschaubar.
Na gut, aber jetzt brauchen wir uns auch gar nicht, glaube ich, auf die. Ich meine, das
naja, doch, das ist schon, es ist ja schon so eine Geschichte gewesen, die auch medial an Riesen aufgebauscht
ja, deshalb sage ich aber doch, aber sollen wir jetzt sagen, ja gut, also die Fans sind eh relativ leise und jetzt haben sie es noch nicht mehr hingeschifft, einen Spielabbruch. Also das wäre ja auch Wahnsinn. Nee,
das will ich ja gar nicht provozieren. Ich denke nur die Verhältnismäßigkeit. Also das, was sie uns da erzählen, die Verantwortlichen und Gott, oh Gott, was da alles so passieren kann und was dann die Realität ist, das klafft ja wahnsinnig auseinander. Oder es war reine Taktik, das mag ja auch sein.
Das meine ich, genau. Ja. Ich glaube, dass es reine Taktik war und ich möchte auch gar nicht sagen, dass es in Hoffenheim keine gewachsene Fankultur gibt, wie auf Schalke oder in Gladbach oder in Köln, was weiß ich nicht. Das ist ja auch ganz klar. Du spielst ja auch noch nicht so lange im bezahlten Fußball. Ich finde es eher erschreckend, dass irgendwie in der englischen Woche bei einem Bundesligaspiel 15.000 Leute nur dahin laufen, weil ich brauche das nicht, ganz ehrlich. Aber was man schon immer sagen kann, sie haben für zumindest einen schönen Fußball gestanden, aber jetzt da ein Horrorszenario für den eigenen Fans an die Wand zu werfen, also das ist einfach nur lächerlich. Das muss ich sagen und da bin ich dann wieder bei dir.
Dann lass uns doch vielleicht ein letztes Mal, bevor wir in die zweite Liga gehen, nochmal schauen auf den Start von Nuno Sahin als Trainer des BVB. Und was da alles los gewesen ist im Vorfeld. Und dann kommt ein Gittens und macht das 2-0 gegen Frankfurt klar. Also, hol uns einmal rein in deine Welt und in deine Welt von Dortmund und Sahin und all dem Terror, der da drumherum war.
Ja, also über Terzic haben wir damals noch gesprochen. Ich glaube, dass er zum idealen Zeitpunkt gegangen ist. Ich glaube auch, dass es zwischen Terzic und der Mannschaft nicht mehr so richtig gestimmt hat. Gerade auch mit ein paar Führungsspielern. Das wurde natürlich alles so ein bisschen kaschiert durch die überragende Champions-League-Saison, wo ich es nach wie vor schade finde, dass die Borussia das Champions-League-Finale nicht gewonnen hat, weil sie für mich über eine Stunde die deutlich bessere Mannschaft gegen Real war. Bei Nuri Sahin, finde ich, ist es ganz schwierig zu bewerten, was er als Trainer kann. Man sagt, er hat früher am Platz schon den strategischen Blick gehabt. Dann hat er in der Türkei sich erste Spuren verdient. Viele sagen, seit er im Winter da war und für die Offensivkräfte da war, ist einiges besser geworden. Ich sehe eine große Gefahr, dass es wieder so eine Romantiknummer wird. Der kleine Nuri, der früher schon als Balljunge da war, es gibt ja dieses Bild, ist jetzt der Trainer. Ich fand die Vorbereitung jetzt nicht besonders überzeugend. Ich finde, dass sie gut eingekauft haben. Spiel gegen Frankfurt war so la. Ich fand, dass die Eintracht eigentlich am Anfang die bessere Mannschaft war. Nachher kam Gittens rein. Sie haben mit ihm, Doan Will, haben sie echt ein paar richtig gute Talente. Wird auch die Frage sein, wie sich die Statik im Kader verändert. Du hast Hummels weg, du hast Reus weg. Ich glaube, dass Dortmund in der Bundesliga eine deutlich bessere Rolle spielen wird. Aber ob Nuri Sahin jetzt der neue Wundertrainer ist, der dargestellt, also es ist schon auch alles sehr mit romantischer Brille gemalt, dieses Bild, das würde er erstmal beweisen müssen.
Das ist meine Brille, natürlich.
Kannst du nicht vorstellen. Es ist deine Brille. Hast du von ihm auch einen Dress da gehabt, von Sahin?
Ja, ich habe das Trikot noch da, es riecht noch ein bisschen streng, aber es ist immer noch in meinem Schrank und muss aber auch gestehen, dass ich das ganze Theater mit Mislintat und Kehl im Vorfeld dieser ganzen Saisonstarts auch ehrlich gesagt auch nicht würdig fand für Borussia Dortmund. Und ich frage mich auch, warum man sich da solche Häuptlinge reinsetzt und wo das Hauen und Stechen losgeht. Und dann hast du, genauso wie du es nämlich gezeichnet hast, doch einen sehr sensiblen, sehr bedachten Schein irgendwie als Trainer. Also irgendwie macht es dann auch was mit so einem Verein und ich finde es, ist ein bunter Verein.
Ich kann verstehen, dass Lars Ricken sagt, der Mislint hat, der findet Spieler, die sind einfach super. Das hat er auf all seinen Stationen auch gefunden. Ja. Auf der anderen Seite, überall wo der ist,
gibt's Stress?
Ist am Ende Ärger und Stress. Voll. Also es kann ja nicht immer nur an den anderen liegen. Und wenn du einen Kehl eh schon so ein bisschen angeschossen hast, indem er eben nicht der Nachfolger von Watzke wurde, ob ich dann den Mislint hat und der ist keine 3 Wochen da und es ist schon wieder Zinnober. Ja. Also entweder musst du dem sagen, pass auf, du kommst hier zurück und du setzt dich nur in dein Büro und ich will von dir jedes Mal am Ende des Monats eine Vorschlagsliste von Spielern und ansonsten will ich von dir nichts hören, dann kann ich es noch verstehen, aber auch er selber. Also der muss ja vor Selbstvertrauen fast platzen, dass der überall den dicken Max raushängen lässt.
Ja, aber es ist auch so, es ist doch vorprogrammiert gewesen, dass der den Borsigplatz explodieren lässt. Das ist doch vollkommen klar, ich verstehe es auch nicht. Also gut, aber damit müssen die dealen. Ich denke mir immer nur, es ist doch alles vorprogrammiert. Und du hast, genauso wie du sagst, du hast diese Geschichte mit Kehl noch überhaupt nicht geklärt. Und da war schon Theater und dann holst du dir ausgerechnet noch ein bisschen Tat. Oder auch das war von Aki Watzke schön berechnet, so nach dem Motto, die zerfleischen sich schön selber und dann bin ich den Kehl los. Hat aber dann doch nicht so richtig mit den Kulissen hingehauen, weil Kehl auch einige Unterstützer hat. Vielleicht hat damit dann auch die graue Eminenz wieder nicht gerechnet. Und so ist die Taktik nicht aufgegangen. Also so würde ich es wahrscheinlich bewerten. Aber gut.
Puh, okay.
Lass uns doch mal in die zweite Liga gucken. Das ist ja ganz interessant, was da so passiert, oder? Wie geht's dir mit deinem?
Ja, ich finde, du siehst es ja an der Tabelle. Keine Mannschaft, 9 Punkte. Ganz viele, die mit 4 Zählern dastehen. Es gibt vielleicht ein paar erste Tendenzen, dass Paderborn eine gute Rolle spielt. Das konnte man erwarten. Ich finde, Düsseldorf hat diese Wahnsinnsenttäuschung von der Relegation total gut abgeschüttelt. Schalke wirkt auf mich ein bisschen stabiler als im letzten Jahr. Hertha, dachte ich eigentlich, die spielen eine richtig gute Rolle. Jetzt ist natürlich noch die Frage, Tabakovic und Rehse, wenn dann jetzt beide weg sein sollten, was macht das mit der Mannschaft? Ich habe am Freitagabend meinen Herzensclub gesehen, der eine Stunde mich nicht überzeugt hat. Hinten raus hatten sie dann 3 Riesenbretter. Da musst du eigentlich einen Punkt mitnehmen. Dann würde ich sagen, ist 5 Punkte aus 3 Spielen in Köln und in Hannover und gegen Hertha gut. Mhm. So ist es einfach nur durchschnittlich. Und die Balance zwischen mehr Kompaktheit, die Baumgart einfordert, die ich auch nachvollziehen kann, und trotzdem aber einer spielerischen Lösung, die ist noch nicht da. Also jetzt 2 Heimspiele gegen Münster und Regensburg, die solltest du tunlichst gewinnen. Dann ist es ein guter Saisonstart, ansonsten hast du Unruhe. Und wen habe ich denn jetzt noch vergessen? Ja gut, ich war gestern noch kurz um Lindenthaler Straßenfest hier in Köln und da kommt mir dann einer entgegen und sagt, 4 Punkte nur oder was? Und ich so, was meinst du? Ja, Dinge Verein. Dann sage ich, ja, wie viel habt ihr denn? Ja, auch 4, aber ihr wollt es hier, ist dann der Knoten hier platzt. Also du gewinnst 5-0 gegen Braunschweig, die sich im Moment von allen abschießen lassen und der komplette Wahn ist schon wieder da. Es gibt ja tatsächlich auch ein paar FC-Freunde, die sagen mir dann immer so, ich weiß gar nicht, welche Leute du immer triffst. So sind wir doch gar nicht wie FC-Fans. Doch, der FC ist der FC-Größenwahn, der nur glaubt, dass die 40-jährige kleine Schwächeperiode von den Bayern genutzt wurde, Rekordmeister zu werden. Aber es wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Ich finde, dass der FC eine gute Zweitligamannschaft hat, ohne vielleicht jetzt den großen Torjäger. Aber glaube, dass die sich unter dem Trainer auch stabilisieren. Ob es für ganz oben reicht, weiß ich nicht. Aber ich denke schon auf jeden Fall die ersten 6. Aber heute Morgen noch ein anderer Fan. 50.000 gegen Braunschweig. Welcher Verein schafft das denn? Da habe ich gesagt, ja, Schalke hatte letztes Jahr einen Schnitt von über 60.000. Der HSV 57.000. Also es gibt auch noch ein paar andere Vereine, die das schaffen. Aber so ist es halt. Der Kölsche glaubt, es schafft nur der FC.
Ja, das ist ja eigentlich auch so. Aber der erste FC Kaiserslautern hat mich tatsächlich auch fasziniert. Sie sind richtig gut gestartet. Ich hätte das ehrlich gesagt bei Markus Anfang, da kriege ich immer so ein Bauchziehen so von links nach rechts. Und ich denke immer so, das System Anfang, das fand ich ehrlich gesagt noch nie so richtig gut. Aber bei Kaiserslautern scheint es im Moment wirklich gut zu laufen. Hätte auch nicht damit gerechnet, dass Karlsruhe so einen Start hinlegt. Gut, bei Hannover war es aber.
Ja, vor allen Dingen, nachdem Karlsruhe echt richtig Qualität abgeben musste. Spitze mit Matanovic, mit Nebel.
Absolut.
Ne, mit Stindl, mit Gondorf finde ich übrigens sehr schade, dass der den eigenen Verein verklagt. Also macht er sich viel, glaube ich, kaputt, ohne jetzt ja im ganz drin zu sein. Und Kaiserslautern, ja, muss man schon sagen, 7 Punkte. Würde ich jetzt auch denken, wenn du am Anfang auf drauf guckst, in Ulm und in Münster, dann denkst du so, boah, bei der Euphorie der Aufsteiger. Ja. Die haben sich aber beide überhaupt noch nicht gefunden. Hast zu Hause nachher glücklichen Punkt gegen Fürth geholt. Damit hast du 7 Zähler. Und wenn wir mal jetzt drauf gucken auf Kaiserslautern, dann fällt natürlich auf, Ache, also wenn der noch gehen sollte, dann brauchst du natürlich nicht davon zu reden, dass du vielleicht aufsteigen kannst oder oben mitspielen kannst, weil der macht für mich schon den absoluten Unterschied. Ja. Aber was schon auffällt ist, du hast mit Jamra eigentlich einen guten Fußballer auf der 6. Du hast Ritter, den ich einfach für einen der besten Zweitligaspieler halte. Du hast mit Abiyama und Hanslik auch Tempo und körperliche Spieler auf den Außenbahnen. Fängst mit Mauser an, der letztes Jahr bei Ingolstadt gut getroffen hat. Bringst dann Clement und Ache zum Beispiel und Redondo auch nochmal spielerisch. Also das finde ich, ich sehe ja Markus Anfang durchaus kritisch, auch mit seiner Art, wie er sich oft so am Spielfeldrand benimmt. Aber er hat immer auf einen spielerischen Ansatz Wert gelegt. Und das hat man auch bei all seinen Stationen gesehen. Und wenn er das schafft, spielerischen Ansatz plus die alten Betze-Tugenden, dann kann das richtig was geben. Das ist natürlich ein gefährlicher Mix, das kann dir auch alles nach hinten um die Ohren fliegen. Aber das darf man dann auch mal sagen, dass Lautern mittlerweile fast eher ein bisschen spielerischen Ansatz verfolgt. Und das finde ich schon durchaus interessant.
Absolut. Ich bin auch sehr gespannt, wie es am Ende aussieht. Also ich bin wirklich, viel zu früh, kann nichts sagen, aber ich bin wirklich gespannt, wer sich Platz 1 und 3 dann irgendwie, wie sich das aufteilt am Ende. Das wird wirklich spannend, weil es einfach eine saustarke zweite Liga ist.
Ja, vor allen Dingen sehr ausgeglichen, finde ich. Du hast dieses Jahr nicht die Mannschaft dabei, wo du sagst, da geht eine Mannschaft auf jeden Fall durch. Das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht. Ich glaube aber auch, dass so die Aufsteiger werden es wahnsinnig schwer haben, weil dafür sind einfach zu viele Traditionsclubs da drin, die auch eine gewisse Wucht haben. Das ist angesprochen mit extrem vielen Fans im Stadion. Das macht schon auch einfach auch was.
Ja, vor allem, du bist beide Aufsteiger. Ulm und Münster sind halt 2 Klassen innerhalb von einem Jahr aufgestiegen.
Ja, brutal.
Das ist natürlich, also ich traue beiden zu, dass sie sich irgendwie akklimatisieren. Aber ja, die Frage ist, wie lange dauert's, ne?
Daran glaube ich nicht. Also vor allen Dingen, weil die Vereine haben sich wirklich gut aufgestellt. Du hast gerade eben angesprochen, Einkaufsmentalität. Klar wird jetzt der eine oder andere noch gehen. Transferfenster ist noch nicht geschlossen. Aber ich finde, insgesamt haben sich natürlich die Top-Mannschaften wirklich gut verstellt. Und die Top-Mannschaften sind halt auch insgesamt so 8-9. Und deshalb wird es alleine schon schwer rein rechnerisch. Dann hast du aber auch so Kandidaten wie Elversberg, wo ich auch denke, so, oh, das könnte sein, dass es dieses Jahr auch noch mal eng werden könnte, mal abgesehen von Münster, Ulm und Braunschweig. Und Darmstadt hat bisher einfach auch eine Nichtleistung gezeigt, sondergleichen. Also da wird noch einiges zu sprechen sein. Wir haben aber in diesem Podcast leider auch, und wir haben es ganz bewusst ans Ende geschoben, weil es ein Podcast heute ist. Ich hatte das auch gestern schon mal in den sozialen Netzwerken geteilt. Mir fällt es schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch Angst vor diesem Podcast, ist so völlig übertrieben. Aber großen Respekt habe ich davor, weil ich zumindest mit einem wirklich das eine oder andere verbunden habe, nämlich mit Willi Lemke, der uns verlassen hat, ebenso wie Christoph Daum, der dann am 24. gestorben ist. Also es sind bei Willi Lemke eigentlich aus dem Nichts. Fang du doch vielleicht mal an mit Willi Lemke. Also ich habe eine Geschichte zu erzählen, die eigentlich für mich alles über Willi Lemke ausgesagt hat. Aber,
also ich bin erstmal wie du, die Meldung hat mich geschockt, weil er war ja auch total fit mit seinen 77, ne, ist noch viel gelaufen. Ja. Hirnschlag, also
nach aus dem Laufen. Nichts
gefühlt. Ne? Ja, er hat, das darf man glaube ich sagen, Werder Bremen so auf die große Landkarte gebracht. Klar, weil Werder immer schon ein großer Traditionsverein, auch schon in den 60er Jahren Meister, aber er hat zusammen mit Otto Rehhagel Werder als großen Gegenspieler der Bayern noch aufgebaut, hat den Europapokal geholt. Er war einer der ersten, er hat ja immer so ein bisschen was umtriebig, pfiffiges. Er hat Logen vermarktet und er hat also viele Dinge auch gemacht, für die er wahrscheinlich qua seiner politischen Einstellung eigentlich gar nicht so gekämpft hätte. Hat das auch immer so diese Underdog-Rolle gut gespielt in Bremen, hat sich auch immer als Anwalt der kleinen Vereine gesehen, gerade gegen die Bayern. Beide ja übrigens, Christoph Daum und Willi Lemke, auch Kämpfer gegen das sportliche Ungleichgewicht und sich die Bayern und gerade Uli Hoeneß dann auch immer so als Gegenspieler ein bisschen rausgesucht. War ja auch eine unheimlich vielschichtige Person. Willi Lemke, er war ja nachher Senator in seinem Heimatbundesland Bremen. Er war dann für die UNO später tätig, für Sport. Früh im Kalten Krieg sogar als Doppelagent, glaube ich, sogar im Einsatz gewesen. Also eine sehr, sehr schillernde Persönlichkeit, der auch eine gewisse, wenn man ihn mal so getroffen hat, abseits eines Interviews, auch so eine Ernsthaftigkeit rund um den Fußballbetrieb und das Leben allgemein mitgebracht hat in einem Gespräch. Also ein ganz großer Vordenker, der einfach auch als, viele beschreiben ihn ja als ganz warmen Mitmenschen, der da fehlen wird.
Ja, das ist genau, so habe ich ihn dann auch erlebt. Ich habe einige Situationen mit ihm gehabt. Eine war, da habe ich ihn zu einer Veranstaltung eingeladen. Und er war vorher noch irgendwo im Ausland unterwegs. Ich glaube, er war irgendwo unterwegs in seiner Sportfunktion für die UN. In Afrika ist abends gelandet und musste am nächsten Morgen von Bremen nach Hamburg fahren. Und ich wusste das alles, dass das eine Wahnsinnsstrapaze ist. Hat er trotzdem auf sich genommen und hatte gerade große Freude irgendwie. Und dann rief er an und sagte, Herr Kleist, tut mir furchtbar leid, ich werde eine Minute später sein. Und ich so, aber sie rufen jetzt an, weil sie eine Minute später sind. Ja, ja. Okay, habe ich gedacht, naja, es sind wahrscheinlich 10, 15 oder so. Eine Minute später stand Willi Lemke in der Tür.
Super.
Und einfach so, es sagt so viel aus, weil der einfach so eine gewisse Grundfreundlichkeit hatte und überhaupt keine Überheblichkeit. Klar, also wir haben natürlich ganz viele Themen gehabt, weil er ein passionierter Läufer, du hast es angesprochen und ich auch. Deshalb gab es da irgendwie ganz viele Schnittmengen. Sein Vereinsarzt, da wird es so ein bisschen familiär, der lange an Bord war, Kali Meschede, der auch viel zu früh gestorben ist leider, mit dem er auch befreundet war. Das war ein Schulkamerad, ein enger Freund meines Vaters. Also es gab so ein paar Links und immer wieder kreuzte sich auch der Weg mit Willi Lemke. Und ich fand, einer der professionellsten Sportmanager der Bundesliga, aber auch einer der menschlichsten und hat nie vergessen, wo der herkam und auch nie vergessen, dass zum Beispiel einfach auch so totaler Familienmensch, dass seine Familie dann nicht auf der Strecke blieb. Also insgesamt hat der so viel richtig gemacht. Also ich kann mich gar nicht genug verbeugen für Willi Lemke. Und dann gleich der nächste Schlag hinterher, wobei das, glaube ich, dann einfach auch bei Christoph Daum so ein bisschen absehbarer war. Der hat nun wirklich recht lange gegen den Krebs gekämpft, aber auch auf eine Art und Weise, die mich wahnsinnig beeindruckt hat. Einfach auch mit so einer, also hat er ja auch immer wieder gesagt, dass er einfach auch mit der Portion Hoffnung, mit der er dann in die Öffentlichkeit gegangen ist und auch lange, also bis quasi kurz vor seinem Tod, dann einfach auch für die gute Sache eingestanden ist, nämlich einfach aufmerksam zu machen, aber auch zu motivieren, dass es sich lohnt, dagegen zu kämpfen, wobei er wahrscheinlich dann doch mehr wusste, als in der Öffentlichkeit bekannt war, dass er diesen Kampf wohl dann doch nicht gewinnen konnte. Aber es ist natürlich gerade für mich als Anhänger des 1. FC Köln auch ein Riesenverlust, weil er hat wirklich viel für diesen Verein getan. Es gab ja teilweise Wahnsinnsszenen, dass das Menschen in Müngersdorf ihre Kinder über den Zaun gereicht haben und er ihn gefragt haben, ob er sie segnen könne. Was er denn Spaß hat, hat er dann auch gerne mitgemacht. Mal abgesehen von seinen sportlichen Leistungen, und die kannst du mal abräumen.
Ja, ich finde, er ist gar nicht so richtig zu greifen. Also das ist ja so ein pralles Leben. In allen Facetten, die unfassbar positiv waren, aber auch manche Sachen auch völlig drüber. Mhm. Ich fange mal so an. Ich habe heute Morgen einen sehr netten Post gelesen von einem Kollegen, Oliver Müller, geschätzter Kollege, der hier im Westen auch sehr viel tätig ist, vor allen Dingen für Sport 1. Ich finde es übrigens manchmal auch, ich weiß nicht, wie du das findest, es ist auch völlig okay, wenn man einfach einen geliebten Schnappschuss mit jemandem hat und den irgendwie, um seine Trauer auszudrücken, postet. Aber wer da alles Bilder mit wem postet und sowas bei solchen Trauernachrichten, finde ich manchmal echt ein bisschen irritierend. Ja. Aber er hat eine sehr schöne Geschichte einfach nur gepostet, also ohne Bild. Mhm. Und hat geschrieben, er war ganz junger Kollege, war immer beim FC, aber er kam irgendwie an gar keine besondere Geschichte rein, weil er wusste, dass Christoph Daum mit vielen Journalisten telefoniert, aber das waren alles etablierte Ältere und er war gerade Ende 20 und dachte dann für sich, das geht so jetzt nicht weiter. Und er hat dann Christoph Daum irgendwann angesprochen und hat gesagt, Herr Daum, also ich komme hier praktisch immer so ein bisschen zu spät und ich brauche jetzt auch mal was. Es wäre schon schön, wenn wir mal Telefonnummern austauschen könnten. Und dann hat Christoph Daum ihn angeguckt und hat ihm die Telefonnummer gegeben und da war er total stolz und ging weg und dann hat er ihm hinterher gerufen. Aber nicht anrufen, wenn du Ärger mit deiner Freundin hast. Also das finde ich, das beschreibt ihn auch so ein bisschen, weil er einfach auch einen guten Schalk hatte im Nacken. Du konntest leidenschaftlich mit ihm über Fußball reden. Ich hatte das Vergnügen 2006 mit ihm bei der WM, da war er Experte bei uns bei Sky, ab und zu ein Spiel zu verfolgen, so im Vor- und Nachlauf. Und dann redest du auch mal über Fußball. Und das war halt Wahnsinn, mit welcher Leidenschaft er das Ganze ausgeübt hat. Mhm. Er hatte ja Ideen, 40.000 Mark an die Kabinentür genagelt, dieser blaue Anzug, seine Spiele über Scherben laufen. Das war ja alles Wahnsinn. Er war sehr innovativ. Er hat auf solche Sachen Wert gelegt, die vielleicht auch den Weg geebnet haben für viele andere Sachen. Auf der anderen Seite über seine Ausschweifungen, auch im Privatleben, müssen wir jetzt auch nicht reden. Also der hat sich, glaube ich, auch gar keine Pausen gegönnt, ne? Also auch nur gebrannt. Er war aber auch teilweise, muss man sagen, hat er natürlich auch Dinge gemacht. Also mir hat's ja gefallen, wenn er die Bayern mal attackiert hat. Aber wenn du dir den Auftritt heute auch nochmal anguckst gegen Jupp Heynckes damals im Sportstudio, der war natürlich auch am Rande der Unverschämtheit. Obwohl er wahrscheinlich auch Uli Hoeneß damit vor allen Dingen treffen wollte. Er hat ja auch, wenn du Diskussionen mit ihm hattest, ich kann mich an eine erinnern, das war kurz nach besagter WM, da ging es darum, ob er den Vertrag beim FC verlängert oder nicht. Also Wolfgang Overath hat ihn praktisch auf Knien angebeten, zu sagen, ob er bleibt oder nicht, weil er hatte eine Klausel bis Ende Mai. Und ja, sein Herzensclub, den hat er auch ganz schön lange da in dem Moment hängen lassen. Und ich hatte eine Diskussion mit ihm in Freiburg, da ging es um diesen Vertrag. Und ich habe gedacht, Christoph Daum, mit dem habe ich doch vor 4 Wochen noch über Fußball geredet. Der hat mich irgendwie, ach, was ist das für eine Frage? Journalistenschule, zweiter Durchgang oder sowas? Also, du wusstest auch irgendwo manchmal gar nicht so, wo du bei ihm dran warst. Also, das waren alles diese Facetten von ihm. Aber was man natürlich sagen muss, selten gab es jemand, der als junger Mann sich so hochgekämpft hat, der so viele Facetten hatte, der so viel Innovation reingebracht hat und wie du am Ende da noch sagst, sein Kampf gegen Krebs, immer versucht optimistisch zu sein, immer noch überall aufgetreten, immer noch den Fußball, die Idee zu vermitteln, gar nicht zu jammern oder so, was ich glaube, das hat ihm bei sehr, sehr vielen Menschen ganz großen, zu Recht ganz, ganz großen Respekt eingebracht. Er war irgendwie so ein Kämpfer, Underdog, der ganz nach oben gekommen ist. Das hat mir schon imponiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und um auf den Sport noch zu kommen, weil du es gerade gesagt hast, Entschuldigung, deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart, dann danach der bittere Wechselfehler in der Champions League, wo der VfB dann nicht in die Champions League reinkam, sein großer Lebenstraum Bundestrainer, der von Uli Hoeneß angestoßen, wo er selber über die Kokainaffäre gestolpert ist, dann die bizarre Pressekonferenz, als er zurückkam, trotzdem auch seine Riesenerfolge in der Türkei oder auch in Österreich. Also auch sportlich, natürlich eine ganz große Figur, die auch den FC irgendwie gefühlt wieder zum Leben erweckt hat, obwohl der FC, das darf man auch nicht sagen, vergessen, Ende der 80er Jahre natürlich eine Riesenmannschaft auch hatte, mit Hessler, mit Libarski,
ja, absolut.
Mit Ilkner, ja. Also es wird immer so getan, als wenn das so ein Wunder war, ich meine, das war eine Riesentruppe, die hatten, die waren wirklich auf Augenhöhe mit den Bayern, er ist ja auch zweimal Vizemeister geworden, dann diese Entlassung während der WM, das war ja auch ein bisschen grotesk, wie der FC-Vorstand ihn dann entlassen hat. Also unfassbar vielschichtig. Wird kaum jemanden geben, der vielschichtiger war im deutschen Fußball als Christoph Daum.
Exakt, und deshalb ist auch sein Credo und sein Mantra auch das, was er mal formuliert hat. Er hat nämlich irgendwann gesagt, du kannst hinfallen, es ist auch nicht entscheidend, wie oft du hinfällst, du musst halt eben nur immer wieder aufstehen.
Ja, und ich würde sagen, das kann man auch sagen, er ist sicherlich einmal mehr aufgestanden als gefallen.
Definitiv, in seinem Leben. Definitiv.
Deshalb ruht in Frieden, Willi Lemke und Christoph Daum.
Und wenn es einen Fußballgott gibt da oben, dann grüßt ihn und habt maximal viel Freude.
Leider viel zu viel Zuwachs in der letzten Zeit.
Definitiv, definitiv.
Ja. Auch ein Lieblingsspieler, übrigens darf man von mir noch sagen, einer meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga, Ronny Borchers. Was für ein eleganter Spieler mit so einer coolen Frisur. Mhm. Auch leider letzte Woche verstorben. Das ist sehr viel im Moment.
Viel zu viel. Ich danke dir für eine erste, wunderschöne Folge trotzdem von Eier. Wir brauchen Eier und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann mit viel mehr Bundesliga, hoffentlich keinen Todesfällen und maximal viel Spaß. Danke dir sehr und bis nächste Woche.